N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
Herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Wir machen jetzt etwas, das man in der Literatur besonders gut kann. Wir reisen ein Stück zurück in die Vergangenheit. Bei mir ist der Hansa-Verleger und Schriftsteller Jo Lendle. In seinem aktuellen Roman Eine Art Familie geht er auf Spurensuche und schreibt über das Leben seines Großonkels Ludwig Lendle. Der war Pharmakologe, wurde ein Experte für Narkosemittel und obwohl er den Faschismus ablehnte, half er mit seinen Arbeiten dann doch den Nazis in der Kriegsindustrie. Wer Onkel Lud war, darüber wollen wir gemeinsam sprechen. Hallo Jo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Jo, mir ist etwas aufgefallen, aber vielleicht ist es auch eine ganz falsche Fährte. Dein Onkel Ludwig, der wird immer Onkel Lud genannt und du heißt eigentlich Johannes und alle nennen dich Jo. Ist das purer Zufall oder schon quasi eine kleine Familientradition?
Es ist eine Familientradition, auf jeden Fall. Mir ist das nie früher selber aufgefallen, aber ja, auch Wilhelm, Luds Bruder, wurde Will genannt. Es zieht sich durch die Generationen.
Du hast deinen Großonkel selber nicht kennengelernt, aber es gab, das lernen wir, es gab Koffer, auf denen stand, nach meinem Tode ungeöffnet verbrennen. Da waren unter anderem Tagebücher drin. Dieser Satz, der da so quasi, ich sag mal, so draufsteht, nach meinem Tode ungeöffnet verbrennen, ist das nicht eigentlich so aufgeschrieben, automatisch etwas, das sich in sein Gegenteil verkehrt? Also will da nicht eigentlich jemand sagen, schau bitte endlich mal hin?
Diese Frage hat uns sehr umgetrieben. Also ich fand es als Kind im Keller vor und habe mir diese Frage nie gestellt, ob das jetzt wirklich eine Aufforderung ist. Und irgendwann, wenn man größer wird, fragt man sich, warte mal, das war eigentlich eine sehr dezidierte, klare Ansage, was damit zu tun sei. Dann fragt man sich natürlich auch, warum hat er das nicht selbst gemacht? Aber ich glaube, er wollte wirklich mit diesen Tagebüchern leben, solange er am Leben war. Er hatte eben da durchaus auch Geheimnisse drin, seine Homosexualität. Er wollte, dass solange er vielleicht sich mit sich selbst noch auseinandersetzt, zur Verfügung haben. Wir haben es dann einfach ein paar Jahrzehnte da liegen lassen und dann am Ende beschlossen, nein, wir machen es auf und lesen die Dinge. Man stößt auf einiges. Am Ende haben wir es der Universität Leipzig gestiftet, wo jetzt damit gearbeitet wird.
Man kann ja so ein Stück weit sagen, wenn wir jetzt auf deine Familie schauen, du stößt deinen Onkel, der sowas war, sagst du auch, wie eine Art Familienheiliger, du stößt den mit dem Buch ja ein Stück weit von seinem Sockel. Er ist kein Nazi wie Onkel Wilhelm, aber er ist auch jetzt kein Widerstandskämpfer. Wie habt ihr in der Familie jetzt über dein Buch gesprochen? Ich erinnere zum Beispiel Ulrike Dresner, die immer gesagt hat, naja, einige Menschen über und von denen ich schreiben will, die müssen erst gestorben sein. Das ist ja hier im Prinzip, könnten wir einen Haken hinter machen, aber sozusagen diese Familiengeschichte, die du vielleicht auch ein Stück weit demontiert hast, da bricht ja sozusagen was zusammen, ein Bild, was nicht nur sozusagen dir zugeschrieben wurde, sondern der gesamten Familie.
Als ich anfing zu schreiben, das ist schon eine ganze Weile her, war es tatsächlich eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Es sind zwei Brüder, Wilhelm und Ludwig, und Ludwig ist derjenige, der sich ganz früh entscheidet, gar nicht so sehr ein Guter sein zu wollen, aber sich an hohen Idealen jederzeit selbst zu messen. Und der da immer eigentlich lebenslang damit rang, das Richtige zu tun, die richtigen Dinge zu erforschen, aufrecht zu sein, zu bestehen vor der Überlieferung. Und sein Bruder Wilhelm sah das ganz anders und dachte, ich will eigentlich nur toll sein und besser. Und dann trat er eben sehr früh in die NSDAP ein und wurde einfach ideologisch ein ziemlicher Totalverlust.
Du hast gesagt, du hast ziemlich lange oder länger an dem Buch gearbeitet. Wie lang und vor allen Dingen, wie hast du recherchiert? Also wir haben ja gerade schon angesprochen, es gibt diese Tagebücher. Das ist ja, wenn man so will, ja, Tagebücher sind nicht objektiv, aber es ist sozusagen klare, sozusagen schriftliche Quellen. Was gab es noch?
Es gab die Tagebücher, es gab Briefe, es gibt natürlich, also Ludwig Lendle war Pharmakologe, er hat geforscht zum Schlaf, zur Narkose und wie das übergeht dann irgendwann in die Möglichkeit des Todes. Da gab es also seine ganzen Veröffentlichungen und das pump ich mir ein paar Jahre rein und dann frage ich mich, ja, aber daraus soll ja ein Roman werden. Das ist also immer dieses seltsame Hin und Her, dieses Näherrücken von Material und dann auch wieder wegrücken. Irgendwann muss ich es mir zu eigen machen, um es zu einer Geschichte werden zu lassen. Und es ist gut, die Sachen alle mal wirklich durchkämmt zu haben, aber ab einem gewissen Punkt ist die Arbeit dann auch der Abschied von der Ansammlung von Faktischem und das Aufgehen in Geschichten. Insofern waren es dann, der erste Plan entstand vor 10 Jahren und dann habe ich seit 8 Jahren dran geschrieben, aber mit großen Unterbrechungen, weil es immer mal wieder auch anderes gab.
Aber entdeckt habt ihr es schon früher, oder?
Viel früher, ja, vor, weiß nicht, 20 Jahren.
Weil ich mich auch gefragt habe, ob das, am Ende ist es ja ein Familienroman und ein Familienroman, der, du sagst, mehr oder minder zufällig ist, Zufall ist deine Familie eben, könnte auch anderswo sein, aber ob man auch als Autor selber ein bestimmtes Alter braucht, um sich so eine, um sich Fragen zu stellen, weil ich glaube, am Ende ist diese Annäherung an deinen Onkel doch auch eine Annäherung an dich, oder?
Klar, er ist gestorben, als ich geboren wurde. Insofern betrete ich mit der Auseinandersetzung mit seinem Leben auch die Zeit, in die ich hineingetreten bin, von der ich ja erstmal als Kind nicht weiß, wie wurde die Zeit zu dem, zu der Situation, in die man dann plötzlich hineinplumpst. Und da mal zu schauen, was für Entwicklungen waren das. Wie fühlte es sich an für jemanden, der zu dieser Zeit auf der Welt war? Als ich ein Kind war, hatte ich halt so das Gefühl, diese ganze Nazi-Zeit ist unvorstellbar lange her. Das ist überhaupt nicht lange her. Für die Leute war das tatsächlich noch irgendetwas, was sie halt entweder besprachen oder im Wesentlichen nicht besprachen. Und da mich mal in die Leute einzufühlen und denen hinterherzugehen, hat mir dann auch wirklich großen Spaß gemacht.
Großer Spaß. Für einen Schriftsteller kann ich mir vorstellen, ist dieses Motiv irgendwie, dass der zu Narkose forscht, dieses ganze Schlafmotiv ist doch einfach nur, wo man sagt, ja, vielen, vielen Dank, oder?
Ich bin ganz froh, dass er nicht irgendwie über, ich weiß nicht, Kleinkrabben in der Saragossa-See, obwohl er wahrscheinlich wäre auch, wenn man nah genug dran ist, das ist ja das Komische, wird alles interessant. Genau wie, wenn man nah genug rangeht, eben auch alles in der Konkretheit offener wird. Also wie ich sagte, anfangs war der eine der beiden Brüder ganz dunkel und der andere ganz hell. Und dann im Prozess der Recherche zu merken, Mensch, auch dieser heroisierte Ludwig Lendler hatte seine wirklich problematischen, auch schuldhaften Seiten. Ja, das wirft einen auch immer mal wieder aus der Kurve.
Und im Buch taucht, wenn auch nur sehr selten, auch ein Jo Lendler auf, als Ich-Erzähler.
Ja, das war mir wichtig, darin sozusagen auch zu zeigen, es ist auch ein Buch über Erinnerung. Wie konstruieren wir uns unsere Überlieferung? Welche Geschichten werden weitererzählt? Das kennt ja jede Familie. Welche Geschichten werden nicht weitererzählt? Und damit auch sozusagen ab und zu mal zu sagen, dies ist eine Möglichkeit der Lektüre von Familie, schien mir angemessen.
Wenn man das jetzt den Titel nimmt, eine Art Familie im Sinne von, es gibt die Familie, aus der ich stamme, meine Herkunft ganz klar und dann das, was dein Onkel macht, nämlich sich quasi sozusagen seine eigene WG zu bauen, seine Wahlfamilie, habe ich das Gefühl beim Lesen, du hast dir mit Alma, mit der Waisen, mit der er da zusammenwohnt, eigentlich auch so eine Art Wahlfamilie oder Wahlperson gebaut, deiner Wahl für diese Geschichte, oder?
Genau, also das Alma ist die Zugabe von mir, das nicht historische, einfach weil ich das Gefühl habe, ich hätte es ihm so gegönnt, dass er so eine Person hat. Er war immer wieder in sich gefangen. Er hatte ein riesiges Potenzial des Selbstzweifels, der Ungewissheit, ist das, was ich hier tue, eigentlich wirklich genug und richtig. Und ihm einfach mal jemanden hinzugeben, der ihn auch mal schüttelt und sagt, hey, es ist in Ordnung, komm mal ein bisschen aus deiner Gefangenschaft raus. Das ist Alma und Alma ist mir die absolut nächste und liebste Figur da drin.
Ist es für dich beim Schreiben einfacher, wenn es oder dass es dieses Dokumentarische gibt, diese ganzen Quellen, auch ja dokumentarisch im Sinne von einer Zeit, die man sich mitkonstruieren kann, die einen Rahmen setzt, oder macht es das freie Schreiben schwerer?
Ich mochte es gerne, aber eigentlich mochte ich es erst dann gerne, als ich wusste, dies ist ein Punkt, von dem aus ich dann frei fliegend, und mit frei meine ich auch sozusagen frei erfindend, fliegen kann zu einem nächsten Punkt, und zwischendurch lasse ich manches weg. Also sowas wie, nach dem Krieg baut er dann eben in Leipzig die Universität wieder auf, weil er irgendwie der Einzige ist, der halbwegs unbescholten ist, und kommt dann schnell in Amt und Würden und wird Prorektor. Und da ganz nah ranzugehen, auch an die Tatsächlichkeiten dieser zeitgeschichtlichen Situation und aber auch plötzlich solche Zufälle auszunutzen. Er will dann eben in den Westen fliehen, als er merkt, die Russen haben nicht die gleiche Vorstellung von Forschung und Freiheit der Wissenschaft wie er. Und dann ist es eben ein historischer Zufall, dass er wirklich auf dem Rückweg mit einem Rosinenbomber der Luftbrücke in den Westen flieht, und sowas lässt man sich dann natürlich nicht entgehen und nimmt es mit auf. Insofern sind es dann immer Punkte der Tatsächlichkeit, von denen aus ich durch den Himmel der Fantasie wieder weiterfliege.
Du hast eben diesen Reiz angesprochen, sich diese Erinnerungen zu erarbeiten, auch literarisch. Ist das etwas im Erzählduktus, weshalb man das vielleicht auch so fühlen kann, dieses Buch, dass es wie so ein Fotoalbum funktioniert, Fotoalbum der Erinnerungen? Gibt es irgendwie ein relativ bekanntes Zitat von Arno Schmidt, dass es nicht fragmentarisch wirkt, aber dass es eben auch nicht so ist, dass man sich großflächig erinnert, sondern eben immer an einzelne Episoden, an einzelne Fotos, oder eben in deinem Buch ist es ja sozusagen episodenhaft immer auch mit kurzen Überschriften überschrieben, wie als würde man sozusagen sich da durchblättern.
Ja, es ist auch ein Buch über Zeit, und so wie Arno Schmidt das eben in dieser Theorie der Schnappschüsse hatte, Zeit ist dann in der Erinnerung kein Kontinuum mehr, sondern ist plötzliches Aufflackern. Ich glaube schon, sozusagen, man geht dann schon linear durch die 7 Jahrzehnte seines Lebens, kriegt dadurch auch eine Entwicklung eines Jahrhunderts mit, das nun wirklich auch kein ganz unkompliziertes war. Und das schlägt sich natürlich auch alles nieder an so einer Figur, die da sehr exponiert in diesem Jahrhundert drinsteht. Aber ja, ein Leben setzt sich auch zusammen aus den einzelnen sehr markanten Momenten, an denen es plötzlich um etwas geht.
Das Buch endet ja mit deiner Geburt, kann man so sagen. Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt diese quasi objektiveren Quellen. Es gibt sicherlich auch subjektiv Dinge aus der Familiengeschichte, die mit einfließen. Wir haben am Anfang schon gesagt, sozusagen dein Onkel als Familienheiliger wird durch dich auch ein Stück weit demontiert. Gleichzeitig gibt es diese fiktionale Ebene, wo du deinerseits viele neue Zuschreibungen konstruiert oder konstruieren kannst und ja damit quasi ja auch dir selber ein kleines Denkmal setzen kannst, oder?
Ja, das weiß ich nicht, aber zum Beispiel ist es ganz in einer großen Schleife hintenrum auch ein Buch über den Neffen dieses Großonkel Ludwigs, also meines Vaters, das schreibe ich so nirgendwo rein, aber wo ich auch denke, mein Gott, wie hat man eigentlich gelebt als Sohn eines überzeugten Nazis, der auch bis zum Ende seines Lebens eigentlich überzeugt blieb und der sich immer an seinen Onkel zu klammern versuchte, weil er hoffte, dort das bessere Leben und die bessere Möglichkeit zu sehen, und sich weiter und weiter entfernt hat von seinem eigenen Vater. Und diese Zerrissenheit, ja, die bringt halt dann die Kraft, aber auch die Zerstörungskraft in ein solches Leben.
Es gibt in deinem Roman eine Figur, die Nachbarin, Frau Mensch, die sagt nach der Abdankung des Kaisers einen Satz: Wenn wir nur tüchtig an die Vergangenheit denken, geht sie uns nicht ganz verloren. Ist das ein Satz von damals oder einer von heute?
Nee, das ist ein Satz von damals, weil er wirklich ziemlich ängstlich ist. Das Tolle ist ja, wenn man in diese Zeit hineintaucht, das ist eine Zeit der Abschiede. Also das beginnt eben am Ende der Kaiserzeit, in den 20ern, viel am Anfang der 30er und so weiter. Und es sind immer wieder Zeiten der Umwälzung. Wenn wir heute merken und wissen oder glauben, wir seien in sensationellen Umbrüchen, Digitalisierung verändert alles, was wir tun, dann möge man sich mal diese Zeit anschauen, wo die Leute vollkommen ungebremst auf eine Wand zufuhren, in der alles anders wurde. Also Elektrifizierung, Beschleunigung, neue Gedanken und so weiter. Den Leuten ist wirklich der Atem fest gestockt im Angesicht solcher Umbrüche. Und da klammert sich die Frau Mensch eben daran, oh Gott, bewahren wir uns im Innern unsere Vergangenheit. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr heute so unser Antrieb, aber eine gewisse Moderation des Neuen brauchen wir heute natürlich auch.
Das sagt Jo Lendle in seinem Roman Eine Art Familie, erzählt er von seinem Großonkel Ludwig Lendle. Das Buch ist bei Pinguin erschienen, 362 Seiten hat es und kostet 22 Euro im Lieblingsbuchladen eures Vertrauens überall zu haben. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, lieber Jo.
Danke.
N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.